Ich lese uns den Text zur Predigt aus 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 15. 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde der lebendigen Gottes ist, die Säulen und die Grundfeste der Wahrheit. Soweit der Text. Ich möchte mit uns beten und wer kann, möge dazu bitte sich erheben.
Im ersten Teil unseres Themas vor 4 Wochen haben wir festgestellt, die Gemeinde Gottes trägt heute in den Dimensionen von Raum und Zeit immer einen Doppelcharakter. Gemeinde ist heute zum einen sichtbare Gemeinde. Gemeinde in dieser Welt. Gemeinde an einem konkreten Ort, zu einer konkreten Zeit. Sichtbar, anfassbar, vielfältig. Und deshalb braucht die Bibel hier für Gemeinde den Begriff Ekklesia oft im Plural, in der Mehrzahl. Ortsgemeinde, sichtbare Gemeinde, gibt es ganz viel, ganz vielfältig und ganz zahlreich. Auf der anderen Seite ist Gemeinde heute immer auch unsichtbare Gemeinde. Gemeinde in Gott, Gemeinde aller Heiligen in Christus Jesus, universal und zeitlos. Diese unsichtbare Gemeinde umspannt die Christusgläubigen aller Zeiten und aller Orten. Sie ist Leib Christi, sagt die Bibel, gebildet aus allen Gliedern aller Zeiten und aller Orte. Und doch ist die Gemeinde dabei immer eine Einheit, ein Leib, der Christus. Deshalb hier in der Bibel immer im Singular, in der Einzahl. Und für das Verständnis der Gemeinde ist es ganz wichtig, zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Gemeinde zu unterscheiden. Zu unterscheiden zwischen Leib Christi, universal, zeitlos und Ortsgemeinde. An einem Ort zu einer Zeit. Wenn man diesen Unterschied nicht beachtet, kommt es zu schwerwiegenden Missverständnissen und Fehlentwicklungen. Das Leitbild jeder Ortsgemeinde ist die universale Gemeinde des Leibes Christi. Aber in der konkreten Darstellung vor Ort gibt es Unterschiede zwischen sichtbarer und unsichtbarer Gemeinde, die wir unbedingt beachten müssen. Im ersten Teil unseres Themas haben wir das an einem Punkt uns schon mal genauer angeschaut. Wir haben gesehen, dass die unsichtbare Gemeinde, der Leib Christi, ausnahmslos zu 100% aus wiedergeborenen Christen, aus Kindern Gottes, aus Gliedern am Leib des Christus, aus Heiligen und Erretteten besteht. 100%! Am Leib des Christus 100% Kinder Gottes, 100% wiedergeborene Menschen, 100% Glieder. Das kann man so von keiner Ortsgemeinde sagen. Die sichtbare Gemeinde vor Ort ist immer ein gemischtes Gebilde. In der Theologie wird der Begriff gebraucht, ein Corpus permixtum. Ein gemischtes Gebilde. In einer Ortsgemeinde leben in aller Regel wiedergeborene Kinder Gottes neben solchen, die es eben noch nicht sind. Mit all den Konsequenzen, die wir im ersten Teil angesprochen haben. Wir haben hier in dem Gleichnis Jesu das Bild vom Weizen und Unkraut an einem Ort vermischt zusammen. Und Jesus sagt, diese Trennung wird heute noch nicht vollzogen. Bis zu seiner Wiederkunft bleibt es bei diesem gemischten Gebilde, bei Weizen und Unkraut in einem Feld nebeneinander. Und deshalb ist Ortsgemeinde nie reine Gemeinde, sondern immer durchmischte Gemeinde. Immer die Mischung aus Weizen und Unkraut. Und die Bibel sagt, der Tag, an dem sich die Scheidung vollzieht, das ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und für die Gemeinde ist das der Tag der Entrückung. An diesem Tag der Entrückung, da vollzieht sich erst die große Scheidung. Denn da werden alle die, die Träger des Geistes Gottes sind, die werden, sagt die Bibel, zu Jesus hin entrückt. Und alle, die den Geist Gottes nicht haben, die keine Kinder Gottes sind, die bleiben auf der Erde zurück. Dieser Tag der Scheidung kommt, aber er kommt dann eben auch erst an diesem Tag. Dann aber ist es ein Tag so großen Ernstes, dass es mich immer wieder, ja, doch tief ergreift, wenn ich daran denke, was das für ein Tag sein muss, einmal für uns in der Freude endlich beim Herrn zu sein, endlich vom Glauben zum Schauen zu kommen. Und auf der anderen Seite aber auch, was das für ein Tag sein muss für die, die zurückbleiben, aber die es wussten. Ich habe als Kind, Mama, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, da war ich Kind und dann war meine Mutter mit einmal überraschend weg. Ich war da noch kein Gotteskind und ich hatte noch keine Heilsgewissheit, keine Beziehung zu Jesus, aber ich wusste diese Dinge schon. Und es ist gut, wenn man als Kind auch diese Dinge der Bibel schon vermittelt bekommt, dass man das früh schon weiß. Und dann war meine Mutter mit einmal plötzlich weg. Ich habe die nicht mehr gefunden. Und da ging es siedend heiß durch mir. Mist, jetzt war die Entrückung und du bist da. Ja, das hat mich. Und dann kam sie. Ich weiß noch, wie glücklich ich war, als sie kam. Wisst ihr, die Angst habe ich heute nicht mehr. Die habe ich heute nicht mehr. Aber ich denke, vielleicht gar nicht schlecht, wenn uns das einmal so richtig in die Glieder fährt. Manometer, bin ich dabei. Und das ist von ganz, ganz großer Bedeutung, dass nicht dieser Tag kommt und dann findet hier in der Hasenheide noch eine gemütliche Versammlung statt. Das wäre tragisch. Also, heute dieser große, große Unterschied zwischen sichtbarer und unsichtbarer Gemeinde. Unsichtbare Gemeinde, Leib Christi, 100% Kinder Gottes. Sichtbare Gemeinde, immer eine Durchmischung aus Kindern Gottes und denen, die es noch nicht sind. Und das immer mit dem Ruf Gottes, doch hinzuzutreten, zu kommen, zu ihm zu kommen und doch auch ein Kind Gottes zu werden. Und diese Feststellung, dass hier ein Unterschied besteht zwischen sichtbarer und unsichtbarer Gemeinde, was die Zugehörigkeit zur Gemeinde angeht, führt nun zu einer ganz wichtigen anderen Frage. Wie wird man eigentlich ein Teil der Gemeinde Gottes? Wie geschieht das eigentlich? Gibt es hier auch bestimmte Aufnahmekriterien, die man erfüllen muss? Wir haben gesprochen von Clubs und Vereinen, was da teilweise für Hürden genommen werden müssen. Oder bei der Staatsbürgerschaft, was hier für Hürden genommen werden müssen, damit man zu einer bestimmten Gruppe von Menschen dazugehören darf. Wie ist das bei der Gemeinde Gottes? Gibt es hier auch bestimmte Aufnahmekriterien, die man erfüllen muss? Die Bibel sagt in 1. Korinther 12, Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier beschreibt Paulus die Wirklichkeit des Leibes Christi, Gemeinde Gottes im Bild als Leib Christi. Und er sagt, in diesen Leib des Christus, in diese unsichtbare Gemeinde, wird man durch einen Geist hineingetauft. Der Geist ist das Entscheidende, was einen Menschen zum Glied am Leib des Christus macht. In einem Geist, alle mit einem Geist getränkt. Also halten wir erstmal fest anhand dieser Bibelstelle, dieses hineingetauft werden, wie es die Bibel nennt, in den Leib des Christus, hat die ganz, ganz große, wesentliche Voraussetzung, dass man den Geist aus Gott, den Heiligen Geist, empfangen hat. Und dann lesen wir in Galater 3, 26 bis 28. Ihr alle seid Söhne Gottes, wodurch? Durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus oder in Christus hinein getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Also auch hier haben wir wieder dieses hineingetauft werden in Christus. Das hat jetzt als Voraussetzung den Glauben in Christus Jesus. Also hier wechselt, auf der einen Seite haben wir den Geist, das war 1. Korinther 12, und hier in Galater haben wir an Voraussetzung jetzt den Glauben in Christus Jesus hinein. Wenn wir dieses Bild vom Leib des Christus, Gemeinde Gottes als Leib des Christus, als Einheit, als aus Haupt und Gliedern, wenn wir dieses Bild ernst nehmen, dann ist doch die Frage, was gehört eigentlich zum Leib? Das schon vom Natürlichen her ganz klar zu beantworten. Das Haupt in diesem Leib ist Christus. Und Glieder an diesem Leib sind alle, die in einer lebendigen Verbindung mit diesem Haupt stehen. Das ist im Natürlichen schon so. Jedes Teil an meinem Körper ist auf eine geheimnisvolle Weise mit dem Haupt, mit dem Gehirn verbunden und bekommt von daher Impulse, Steuerungen, meldet bestimmte Dinge ans Gehirn und dann kommt wieder Steuerung des Hirns zurück. Das heißt, Glied am Leib ist alles, was in einer geheimnisvollen, lebendigen Verbindung zum Haupt, zum Gehirn lebt. Das ist Glied. Das gehört dazu. Und das ist geistlich übertragen, eben nicht anders. Nur wer mit dem Haupt Jesus Christus verbunden ist, lebendig verbunden ist, der kann ein Glied dieses geistlichen Leibes sein. Und die Bibel sagt, dass zu dieser lebendigen geistlichen Verbindung zu Christus zwei Elemente gehören. Und ich drücke das mal mit den Worten des gerade verlesenen Textes aus. Das ist zum einen der Glaube in Christus Jesus und das ist zum anderen die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das sind die beiden Elemente, durch die eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus beschrieben wird. Fangen wir mit dem ersten an, der Glaube in Christus Jesus. Schon die Formulierung Glaube in Christus macht klar, dass damit keine intellektuelle Bejahung von dogmatischen Richtigkeiten gemeint ist. Dass es hier nicht um einen Wissenstest geht, wo uns ein paar Fragen vorgelegt werden und wenn wir dann eine gewisse Prozentzahl richtig ankreuzen, dann haben wir es geschafft, dann sind wir's. Das ist beim Christsein eben nicht so. Hier geht es nicht um einen Prozentsatz an richtigen Antworten. Natürlich brauchen wir Dinge, die wir glauben, aber die machen uns nicht zu Christen, sondern die sind die Folge dessen, dass wir in einer Beziehung zu Christus stehen. Glaube im biblischen Sinne, Glaube in Christus meint immer eine intensive persönliche Lebensbeziehung, Lebensgemeinschaft. Und diese innere Beziehung beschreibt die Bibel mit zwei Worten, immer wieder in verschiedenen Variationen. Vertrauen und Gehorchen. Vertrauen und Gehorchen, damit wird die Beziehung zu Christus beschrieben. Das sind die zwei Seiten dieser einen Münze, gehören untrennbar zusammen. Vertrauen und Gehorchen. Ich vertraue Jesus und deshalb vertraue ich ihm mein ganzes Leben an. Mit allen Wünschen, Plänen, Vorstellungen, Zielen, die ich eben habe. Ich vertraue ihm und deshalb vertraue ich mich ihm an. Und weil ich ihm vertraue, gehorche ich ihm auch. Auch an den Stellen, wo es mir nicht passt, wo ich es nicht nachvollziehen kann, wo es mir schwer fällt, wo alles in mir aufsteht. Weil ich glaube, Gott meint es gut und Gott weiß es besser. Und dann kann ich aus diesem Vertrauen heraus ihm auch gehorchen. So ist diese Beziehung von der Bibel her beschrieben. Vertrauen und Gehorchen. Frag mich, was ist Glaube? Vertrauen und gehorchen. Das ist Glaube in Christus Jesus. Und auf diesen Glauben antwortet Gott jetzt, indem er uns seinen Heiligen Geist schenkt. Oder mit den Worten unseres Textes, mit dem Heiligen Geist zum Leib des Christus tauft. Die Bibel nennt das eine geistliche Wiedergeburt, Neugeburt von oben her aus dem Heiligen Geist. Und durch diese geistliche Neugeburt aus dem Heiligen Geist, Johannes 3, Nikodemus, wir hatten das am letzten Mittwoch hier in der Gemeinde, durch diese Neugeburt aus dem Heiligen Geist werden wir zu Kindern Gottes und zu Gliedern am Leib des Christus. Geschöpfe Gottes sind wir alle. Jeder Mensch, auch die Engel, sind Geschöpfe Gottes. Aber zu Kindern Gottes werden wir durch eine Geburt, so wie im Natürlichen ja auch. Zu Kindern Gottes werden wir durch eine Geburt, hier durch eine geistliche Neugeburt. Und dabei gehören Glaube und Wiedergeburt so eng zusammen, dass sie gar nicht getrennt voneinander gedacht werden können. Darum werden sie auch immer wieder zusammen genannt. Gott antwortet auf den Glauben, auf die Hingabe des Lebens an ihn, immer mit dem Geschenk des Heiligen Geistes. Immer. Dieser Empfang des Heiligen Geistes, diese Taufe mit dem Heiligen Geist, ist an keine weiteren Bedingungen geknüpft, was wir jetzt erst erfüllen müssten, einen Stand, den wir jetzt erst erreicht haben müssten. Sondern da, wo ich mein Leben Jesus anvertraue als meinem Herrn, da gibt es im Gegenzug sofort den Heiligen Geist und diese innere Neuzeugung. Wir lesen das zum Beispiel in Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und versteht ihr, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist ist nur wieder ein neues Bild für genau dieselbe Sache. Taufe mit dem Heiligen Geist, wiedergeboren aus dem Heiligen Geist, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das beschreibt alles denselben Vorgang, nur mit verschiedenen Bildern unter verschiedenen Aspekten. Und hier haben wir von Paulus in Epheser 1, Vers 3 eine ganz herrliche, göttliche Heilstrilogie. Gehört, geglaubt, versiegelt. Gehört, die Chance haben alle, die jetzt heute da sind oder ansonsten unter dem Wort Gottes sind. Hören, das ist die allerwichtige erste Voraussetzung. Darum laden wir ein, deshalb machen wir ein Hoffest. Deshalb evangelisieren wir, dass Menschen überhaupt erstmal hören das Wort Gottes. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit dem um, was wir gehört haben? Glauben wir es? Das ist der zweite Schritt. Gehört, geglaubt. Und wo der Mensch dieses Wort im Glauben annimmt und Christus sich unterstellt, in dem Moment sagt Gott, herrlich, wunderbar, du wirst mein Kind und gibt seinen Heiligen Geist, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gehört, geglaubt, versiegelt. Und bitte, lasst euch von niemand erzählen, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist noch weitere große Voraussetzungen beinhaltet und noch eine gesonderte weitere Stufe geistlichen Lebens ist. Und dass erst wer die hat, und das zeigt sich dann im Zweifel auch am Zungenreden, dass erst der wirklich ein Kind Gottes ist. Das ist nicht wahr. Es gibt verschiedene Geistesgaben. Es gibt eine Frage, sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist oder drücken wir ihn weg in unserem Leben, dass er sich nicht auswirken kann? Das gibt alles. Aber die Frage, ob wir den Heiligen Geist empfangen haben und Kinder Gottes sind, die entscheidet sich nicht an irgendwelchen Sonderentwicklungsprozessen. Punkten unseres Lebens. Gehört, geglaubt, versiegelt. Das sind die drei Nägel, an denen unser Heil hängt. Wie werde ich Glied am Leib des Christus? Nun mit dem, was wir gerade gehört haben. Erstens durch den Glauben in Christus Jesus und zweitens durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wie werde ich Mitglied einer Ortsgemeinde? Diese Frage ist die logische und zwingende Konsequenz aus der vorherigen. Denn bisher haben wir über die universale unsichtbare Gemeinde Gottes, über den Leib des Christus gesprochen. Die Gemeinde Gottes lebt aber heute hier auf Erden, in Raum und Zeit. Und damit kann sie nicht unsichtbar bleiben. Sie drängt nach sichtbarer Darstellung. Geistliches Leben und geistliche Wirklichkeit sucht immer, immer, immer die Verkörperlichung, die leibhaftige Darstellung. Christusgläubige sind Geistträger, aber keine Geistwesen. Das ist ein großer Unterschied. Jede geistliche Wirklichkeit drängt nach Verkörperlichung, nach sichtbarer Darstellung. Das ist sogar im dämonischen Bereich so. Darum schreien und betteln die Dämonen, als Jesus sie aus dem Gadarener austreibt: Och, bitte lass uns wenigstens in die Schweine fahren. Das ist zwar kein Mercedes, aber lieber der als gar nichts. Und dann brauchen und wollen auch sie Verkörperlichung. Aber offensichtlich mit einer geistigen Energie, der diese Schweine nicht gewachsen waren, denn sie stürzen in den Abhang und sterben. Weiteres ist uns nicht überliefert. Aber das macht deutlich, wie geistliche Realität im Lichts- und im Finsternisbereich immer Verkörperlichung, Darstellung sucht. Und deshalb lesen wir von der Urgemeinde in Jerusalem in Apostelgeschichte 2, 42, 46, dass diese Gemeinde sich nun versammelt. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vier Elemente, in denen sich jetzt Gemeinde zusammenfindet: in der Lehre der Apostel, im Wort Gottes, in der Gemeinschaft, in welcher Form auch immer, gemeinsames Singen, gemeinsames Reden, gemeinsames Leben, gemeinsamer Dienst, im Brechen des Brotes, dem Herrenmahl, und in den Gebeten, gemeinsam beten. In der Gemeinde ist die Gebetsgemeinschaft eine ganz, ganz wichtige Sache. Da laden wir immer wieder zu ein. Eines der vier Elemente, mit der Gemeinde, Ortsgemeinde, sichtbare Gemeinde beschrieben wird: die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und die Gebete. Und dazwischen steht ein Und. Diese vier Elemente haben sichtbare Gemeinde von Anfang an charakterisiert. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Also die Urgemeinde kam sogar täglich zusammen und verharrte in dieser Gemeinschaft täglich. Und das machten sie an unterschiedlichen Orten. Wir lesen im Tempel und zu Hause. Also von Beginn an, da war ja Gemeinde erst ganz frisch im Entstehen. Da hat man sich naturgemäß im Tempel versammelt. Das war ja der Ort gottesdienstlicher Sammlung. Und dann aber fing es gleich an zu Hause, dass Gemeinde sich in Privathäusern versammelt hat. Und das lesen wir dann in den Briefen des Apostels Paulus ganz häufig. Zum Beispiel in 1. Korinther 16, Vers 19: Es grüßen euch die Gemeinden Asiens, wieder Plural, Ortsgemeinden. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Prisca, ein Ehepaar, was sehr aktiv war, das taucht öfter auf in dem Neuen Testament. Es grüßen euch Aquila und Prisca samt der Gemeinde in ihrem Hause. Und diese und ähnliche Sätze lesen wir immer wieder im Neuen Testament. Ortsgemeinde ist nicht an bestimmte sakrale Gebäude gebunden, aber immer an das Zusammenkommen. Und deshalb schreibt Paulus in 1. Korinther 11 zum Beispiel in Vers 18, 20, 33 immer wieder: Wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommet, wenn ihr nun zusammenkommet, wenn ihr zusammenkommt, immer ist es das Zusammenkommen, um das es geht. Das Zusammenkommen der Christusgläubigen, das ist das eigentlich begründende Merkmal der Gemeinde Gottes als Ortsgemeinde. Aber es ist eben kein beliebiges Zusammenkommen und trinken wir mal schön Kaffee zusammen und schworfen ein bisschen und spielen ein bisschen und sporten ein bisschen. Das darf alles sein. Das darf alles auch in der Gemeinschaft Christusgläubiger gemacht werden. Ich weiß noch, wie schön es war, Bernd, Jürgen, wie wir uns früher als junge Leute zum Fußballspielen getroffen haben. Das heißt, wir waren junge Leute, ihr damals schon nicht mehr. Aber wie wir uns da getroffen haben, das war schön. Und das hat Gemeinschaft geschaffen, Zusammensein. Aber das darf nie alles sein. Gemeinde kann nicht nur sich beschränken in solchen sozialen Zusammenkünften, wie alle anderen sie auch haben. Es muss immer, immer dazukommen, als das Spezifische der Gemeinde, diese Lehre der Apostel für Kinder in entsprechender, untergestufter, klarer Weise. Es muss immer dazukommen, Gebet, Gemeinschaft, Brechen des Brotes, in Abständen, wie man es halt in einer Gemeinde handhabt. Das alles gehört dazu. Das alles prägt. Zusammenkommen der Gemeinde. Es ist immer ein Zusammenkommen um Christus, um sein Wort. Alles andere ist nett und schön, aber nicht das, wie Gemeinde nach der Bibel ablaufen soll. Und das begann in der Urgemeinde, im Tempel und in Privathäusern und setzte sich dann im Lauf der Geschichte mit dem Wachsen der Gemeinde fort, in Kirchen, Kapellen und sonstigen Versammlungshäusern. Und nicht der Raum war von Bedeutung, auch nicht seine sakrale Bestimmung oder Ausgestaltung, sondern immer das Zusammenkommen war entscheidend. Der Raum war egal. Das konnte in Privathäusern sein, das kann in Kinosälen sein, das kann in Kneipen stattfinden, völlig egal. Es gibt eigentlich fast nichts, wo sich Gemeinde nicht schon getroffen hätte im Laufe der Jahrhunderte. Der Raum ist nicht entscheidend. Und viele sagen ja auch, man ist so kärglich hier bei uns und so, der Raum ist es nicht. Natürlich kann man was gemütlich machen, schön machen, einladen machen, darf alles sein. Aber entscheidend ist nicht der Raum, entscheidend ist nicht ein Kreuz, was hängt, entscheidend ist nicht ein Altar. All diese Dinge appellieren in erster Linie an das natürliche religiöse Fleisch. Da wollen wir gekitzelt werden. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist das Wort. Und das kann in jedem beliebigen Raum verkündigt werden. Da geschieht eigentlich geistliches Leben. Wichtig ist immer bei der Gemeinde Gottes dieses Zusammenkommen. Zusammenkommen. Christsein war schon von der Urgemeinde her niemals ein Leben für sich allein in den eigenen vier Wänden. Und wen es nicht in die Gemeinschaft der Heiligen unter das Wort Gottes zieht, der muss sich schon fragen, wie es um diesen Magneten des Heiligen Geistes in seinem Leben steht. Denn das ist das Natürliche. Da muss ich nicht sagen, oh, heute muss ich wieder in die Gemeinde. Und ein zweites Mal in der Woche die Gemeinde, oh Mann, ist das anstrengend. Wo der Heilige Geist zieht, da ist das einfach ein Wunsch, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis und nicht was, was man eben machen muss. In Hebräer 10 lesen wir Verse 24 und 25. Lasst uns aufeinander Acht haben. Hier geht es nicht um ein Bespitzeln, hier geht es nicht um NSA, hier geht es nicht um Big Brothers watching you. Sondern hier geht es um ein Achthaben der Liebe aufeinander. Lasst uns aufeinander Acht haben, wie es uns geht, wo ein Problem besteht, wo jemand vielleicht ganz doll unter Anfechtung und Beschuss steht. Lasst uns aufeinander Acht haben, das gehört dazu. Deshalb haben wir auch verstärkt jetzt gesagt, wir müssen Seelsorge auch in der Gemeinde fördern. Wir müssen aufeinander Acht haben. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Aber wie geschieht das? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Also selbst im Anfang der Gemeinde war es schon so, dass es Einzelne gab, die dachten, oh Mann, das brauche ich nicht. Und die dann zu Hause waren und sie sich dann gemütlich ihren Internetstream angeworfen haben und ein gutes Buch gelesen haben. Ja? Und die meinten, was soll mir Gemeinde? Sind doch viele schwierige Leute bei. Ich mache es mir gemütlich zu Hause und ich lese gerade wieder die tiefsten Erkenntnisse. Versteht ihr, früher hat sich Gemeinde täglich getroffen. Ich sage nicht, dass das ein Gesetz ist, das wir befolgen müssen. Und nicht jeder kann alles machen. Ich muss auch bei bestimmten Dingen, die in der Gemeinde stattfinden, sagen, Leute, da kann ich nicht und tut mir leid, irgendwo muss ich Grenzen ziehen, irgendwo muss ich Nein sagen. Nicht jeder kann alles machen, ganz klar. Aber dieser Sonntag, der sollte selbstverständlich sein. Und wenn wir dann noch lesen, dass sich die Urgemeinde täglich getroffen hat, dann wäre durchaus auch eine Frage, darf es nicht noch ein bisschen mehr sein als dieser Sonntag, wo wir zusammenkommen unterm Wort in die Gemeinschaft miteinander? Und ich denke, ja, das darf mehr sein. Wir sind 7 Tage in der Woche unter allen Einflüssen. Und da sollten wir als Gemeinde uns nicht darauf beschränken, einmal zusammenzukommen. Und jeder sollte sehen, wo er zu diesem Sonntag-Gottesdienst noch zusätzlich, insbesondere die Mittwoch-Bibelstunde bei uns ganz zentral, oder ein Hauskreis oder Jugend, Jungscher, Jungerwachsenenkreis, wie auch immer, dass man da noch die Gemeinschaft miteinander sucht. Und unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Die meinen, ach, das kann ich auch für mich alleine leben. Nein, geht nicht. Christsein kannst du nicht für dich alleine leben. Das hat Gott konzipiert. Der Leib kann eben nicht, mein Finger, der lebt da, und mein Fuß, der lebt da, und mein Knie, das lebt da. Das geht nicht. Leib gehört immer zusammen. Und das geschieht in der sichtbaren Darstellung der Ortsgemeinde auch. Zusammenkommen. Und dann greifen die Glieder auch in der Ortsgemeinde ineinander. Dienen sich und sind gemeinsam im Dienst an der Welt tätig. Und helfen sich, wenn sie gerade Krisen durchlaufen. Anfechtung, Nöte. Also zusammenkommen. Wichtig, ganz wichtig und zentral. Das zentrale Merkmal der Gemeinde Gottes als Ortsgemeinde ist also das Zusammenkommen. Und dazu ist jeder, ausnahmslos, ohne jede Voraussetzung, herzlich eingeladen. Aber verbindliche Mitgliedschaft in einer Ortsgemeinde ist noch mehr. In der Urgemeinde war das zu Anfang alles ganz einfach. Es gab am Ort eine einzige Gemeinde. Eine einzige Gemeinde. Und wer gläubig wurde, ließ sich taufen und gehörte zu dieser Gemeinde. Ganz einfach, ganz schlicht. Und es gab zu Beginn auch noch keine festen Strukturen und Ordnungen in der Gemeinde. Das war alles ganz frei und entwickelte sich ganz fröhlich und war noch überhaupt nicht strukturiert. Doch die Gemeinde wuchs. Und jedes Wachstum braucht Ordnungen, in denen sich dieses Wachstum gesund vollziehen kann. Wachstum ohne Ordnungen führt zu geilen Trieben, in denen die Kraft verschwendet wird und nicht zur Frucht werden kann. Und deshalb verlangt schon das Wachstum der Natur nach der ordnenden, lenkenden, schützenden und beschneidenden Hand des Gärtners. Und so merkten auch die Apostel in der Urgemeinde sehr bald, wir müssen Lebensordnungen für die Gemeinde schaffen. Denn es gab Streit in der Gemeinde durch ungeordnetes Wachstum und damit verbundene Fehlentwicklungen. Bestimmte Gemeindegruppen und Gemeindebedürfnisse wurden übersehen. Die Apostel waren nicht mehr in der Lage, allen Anforderungen dieser wachsenden Gemeinde Rechnung zu tragen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 6. Und deshalb begann man sich hinzusetzen und im Nachfragen Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes Strukturen, Lebensordnungen zu schaffen. Deshalb wurden Älteste und Diakone eingesetzt. Hierarchien, Strukturen, Ordnungen entstanden. Und das war zunächst mal kein Abfall vom geistgewirkten Anfang, wo alles so toll war und der Geist ja direkt so super wirken konnte. Sondern das war eine ebenfalls geistgewirkte Ordnung. Wir lesen das in der Bibel, das war kein Abfall, das war geistgewirkte Ordnung für die äußere Struktur wachsender Gemeinde. Und wir lesen zum Beispiel in Titus 1, Vers 5, da schreibt Paulus an Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Und dann, wenn ihr den Text mal lest aus Titus 1, dann folgt eine Liste, eine lange Liste mit Kriterien, die Gott bei Ältesten und bei Diakonen in der Gemeinde voraussetzt. Und dann folgen viele konkrete Anweisungen für die Stellung von Mann und Frau, für alt und jung, für Sklaven und Freie in der Gemeinde. Und gerade in den späteren Pastoralbriefen, also die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief, die sind erst spät geschrieben worden. Da war die Gemeinde in ihrem Wachstum, in ihrer Entwicklung schon deutlich vorangeschritten. Und deshalb finden wir gerade in diesen Pastoralbriefen, Timotheus- und Titusbriefen, ganz viele konkrete Anweisungen für die Lebensordnung der Gemeinde vor Ort. Wir lesen da zum Beispiel in 1. Timotheus 5, Vers 9. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war und. Lest euch den Text durch, ich habe es jetzt nicht alles aufschreiben wollen. Eine lange Liste an Kriterien, wann in einer Ortsgemeinde eine Witwe in eine Liste aufgenommen werden darf, um dort ihre Versorgung und Betreuung sicherzustellen. Und von so einer Witwenliste zu einer Gemeindeliste ist ein kleiner Schritt. Das ist nichts Ungeistliches. Das ist eine Frage, wie eine Gemeindestruktur, eine Ordnung entsteht. Nochmal, das ist kein Abfall vom geistgewirkten Anfang, sondern es ist eine geistgewirkte Ordnung für die Gemeinde in ihrer äußeren Gestalt als Ortsgemeinde. Die unsichtbare Gemeinde, die braucht diese Strukturen nicht. Hier steht alles unter dem Haupt, dem Christus. Aber die sichtbare Gemeinde, die Ortsgemeinde braucht diese Strukturen als Lebensordnungen Gottes für seine Gemeinde. Und solange diese Ordnungen einer Ortsgemeinde dem Wort Gottes nicht widersprechen, gibt es hier viel Spielraum für gottgemäße Gestaltungen. Solange sie dem Wort Gottes nicht widersprechen, das ist wichtig. Natürlich gibt es im Laufe der Kirchengeschichte Strukturen, die sich herausgebildet haben. Wir denken an Großkirchen, wo wir sagen müssen, nein, das ist klarer Abfall vom Wort Gottes. Da gibt es nicht diesen einen Papa über alle, da gibt es kein Zölibat und. Ich will das jetzt im Einzelnen nicht ausführen. Das sind Dinge, die in krasser Weise dem Wort Gottes widersprechen. Das sind Ordnungen, Strukturen als Fehlentwicklungen. Da haben sich Dinge fehlentwickelt, ja. Aber grundsätzlich müssen wir festhalten, solange Ordnungen einer Gemeinde dem Wort Gottes nicht widersprechen, gibt es hier ganz viel Spielraum für gottgemäße Gestaltungen unterschiedlichster Art. Und deshalb erleben wir in verschiedenen Ortsgemeinden ganz unterschiedliche, konkrete Gestaltungen in vielen Dingen. Und das ist okay. Plural, Vielfalt, darf sein. Darf sein. Und das gilt eben auch für die Frage, wie werde ich Mitglied in einer Ortsgemeinde? Und auf diese Frage wird dich, das mag jetzt überraschen, vielleicht sagen, das allererste, was wichtig ist für die Frage, wie werde ich Mitglied einer Ortsgemeinde, ist für mich die Antwort durch eine verbindliche Entscheidung. Mitglied einer Ortsgemeinde wird man durch eine verbindliche Entscheidung. Durch eine verbindliche Entscheidung erstens für Jesus. Na klar. Ohne die verbindliche Entscheidung für Jesus, wodurch man Glied am Leib des Christus wird, kann man oder sollte man zumindest auch nicht Glied einer Ortsgemeinde werden. Das allererste ist die verbindliche Entscheidung für Jesus. Dadurch werde ich Glied an dieser unsichtbaren Gemeinde, dem Leib des Christus. Aber dann braucht es eben auch eine verbindliche Entscheidung für eine Ortsgemeinde. Damit ich nicht nur Glied am Leib des Christus, sondern eben auch Mitglied einer bestimmten, konkreten, sichtbaren Darstellung dieser unsichtbaren Gemeinde bin. Mitglied dieser Ortsgemeinde. Und wisst ihr, ich vergleiche das immer ein bisschen auch mit Mann und Frau. Es gibt viele Frauen auf dieser Welt. Es gibt auch viele, die gut aussehen. Viele, die nett sind. Aber eine einzige ist für mich. Durch eine verbindliche Entscheidung wurde eine Frau zu meiner Frau. Es gibt ganz viele Frauen, aber eine einzige, das meine. Es gibt inzwischen nicht nur eine Gemeinde am Ort. Wir haben in Berlin, ich weiß nicht wie viele. Viele Gemeinden. Aber was ist deine Gemeinde? Und da braucht es eine verbindliche Entscheidung, wodurch eine Gemeinde zu meiner Gemeinde wirkt. Meine Gemeinde, in der ich mitleben, mitdienen, mitfreuen, mitsterben, mittrauern, mitleiden, mit Jesus mitleben kann. Eine einzige sichtbare Ortsgemeinde. Und so wie bei Mann und Frau eine verbindliche Entscheidung fällt, so fällt die auch bei einer Ortsgemeinde. Unterschied mag hier nur die Lebenszeit sein. Bei Mann und Frau sollte die Entscheidung ja bis dass der Tod uns scheidet sein. Das gilt für Ortsgemeinde nicht. Hier gibt es viele Gründe, kann es viele Gründe geben, warum man nur eine bestimmte Zeit an einem Ort ist und dann weiterziehen muss. Und dann ist es nichts Falsches, wenn man sich auch wieder trennt. Also Entscheidung für Ortsgemeinde ist nie eine Lebenszeitentscheidung, sondern eine, wie Gott mich führt. Aber solange ich hier bin, ist es meine Ortsgemeinde. Ich denke immer noch an einen Bruder, der vor Jahren hier in die Gemeinde kam und wusste, ich bin nur 3 Jahre in Berlin. Und dann gehe ich zurück in meine Heimat. Nur 3 Jahre zur Ausbildung bin ich hier. Und der hat nicht gesagt, ich bin ja nur 3 Jahre hier. Sondern der kam, der sagte, hallo, ich bin Kind Gottes, ich bin 3 Jahre hier, ich möchte gerne Mitglied werden. Wow. Wow, als ich zum Glauben kam mit 16, da habe ich nicht gedacht, jetzt muss ich mal warten, bis ich 30 bin und geistliche Reife habe, sondern das Erste, was ich zurückkam, als ich gläubig geworden war, hier nach Berlin. Welche Gemeinde? Na, die von meiner Mutter und so, wo ich da, klar, bietet sich an, gehst du hin, hallo, ich bin jetzt Kind Gottes, würde gerne Mitglied werden. So natürlich, so gehört das dazu, dass geistliches Leben nach sichtbarer Darstellung drängt und Verbindlichkeit. Leute, wenn etwas in unserer Gesellschaft heute auf der Strecke bleibt, ist es die Verbindlichkeit. Wir leben heute in Beziehungen möglichst unverbindlich. Darum gibt es nicht eheliche Lebensgemeinschaften. Man nennt sie eheähnliche Lebensgemeinschaften. Das ist falsch. Sie sind gerade nicht eheähnlich. Sie sind nicht ehelich, weil das entscheidende Merkmal ihnen fehlt. Das Merkmal der Verbindlichkeit. Hier kann man gehen und kommen, wie man will. Und wenn es dann nicht mehr passt, ist man weg. Und dieses Merkmal der Unverbindlichkeit, das hat sich auch im geistlichen Bereich so unglaublich reingedrängt über den Zeitgeist. Dann kommt man in die Gemeinde, sitzt so irgendwo am Rande, nimmt das so mit als Konsument und dann zieht man wieder ab. Und wenn es dann nicht passt, bleibt man weg und hat immer diese Distanz. Ich komme und gehe, wie ich eben will. Leute, das so funktioniert das nicht in der Gemeinde Gottes. Verbindlichkeit. Leib Christus in der Darstellung der sichtbaren Ortsgemeinde. Ich weiß von Kreisen, die entstanden sind als Gemeinde, wo dann einige gesagt haben, oh, Gemeinde braucht keine äußeren Strukturen, wir unterstehen dem Haupt, dem Christus. Und dann brauchte man vor Ort aber einen Raum, wo man sich trifft. Na, wer hat den gemietet? Mach du das mal. Und dann geht einer hin, mietet den Raum, gibt Geld, hält seinen Kopf dafür hin und macht das alles. Dann braucht man Bücher. Na, wer kauft die denn? Na, mach du mal. Dann geht der hin und hält seinen Kopf hin und kauft. Und die anderen sitzen in der Gemeinde und fühlen sich geistlich, weil sie all diesen menschlichen Ordnungen, Strukturen nicht unterworfen sind. Oh, ich lebe unter dem Haupt. Leute, wie kann man sich so fromm drücken? Und Einzelne in der Verantwortlichkeit lassen und selber sich dabei noch geistlich überlegen fühlen. Verbindlichkeit ist das zentrale Merkmal im Leben mit Jesus und dann auch im Leben der Gemeinde. Verbindliche Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde ist die sichtbare Darstellung meiner verbindlichen Zugehörigkeit zum Leib des Christus. Wie kann ich Mitglied einer Ortsgemeinde werden? A, durch eine verbindliche Entscheidung für Jesus und für eine bestimmte Ortsgemeinde. Und B, ganz konkret nach der Ordnung, die die jeweilige Ortsgemeinde für die Aufnahme in ihre Ortsgemeinde eben vorsieht. Und hier gibt es ganz viele verschiedene. Ich habe mir das verkniffen, euch heute mal darzustellen, wie unterschiedlich in den einzelnen Ortsgemeinden das gehandhabt wird, wie man dort Mitglied werden kann. Gibt es ganz breites Spektrum. Ist okay. Es gibt Dinge, die halte ich für bedenklich, gibt andere, die halte ich für völlig okay. Auf jeden Fall eine breite Vielfalt von Möglichkeiten, die in Ordnung sind. Und wenn man in einer bestimmten Gemeinde Mitglied werden will, dann muss man fragen, Leute, wie läuft denn das hier bei euch? Und was eigentlich immer, immer da ist in jeder Ortsgemeinde, da findet ein Gespräch statt. Da redet man miteinander. Und da wird man gefragt, hey, wie sieht's aus mit deinem Glauben, mit deiner Christusbeziehung? Und wenn es dann keine Gründe gibt, die da in irgendeiner Weise gegensprechen, na, dann wird jede Ortsgemeinde sagen, herzlich willkommen. Und wenn man das mit einem Zeugnis verbindet oder mit, weiß ich was, mit einer Karte oder sonst was, dann ist das so, wie das in einer Gemeinde läuft. Das ist okay, da kann ich mich unterordnen und sagen, ich mache so und in einer anderen Gemeinde mache ich es anders. Das ist kein Thema. Also, wie werde ich Mitglied einer Ortsgemeinde? Durch eine verbindliche Entscheidung und nach der Ordnung der jeweiligen Ortsgemeinde. Da gibt es ein ganz breites Spektrum. Ich möchte noch ein letztes sagen. Ich lasse jetzt was aus, weil es doch zu weit führt. Ich möchte ein letztes noch an Unterschied sagen zwischen sichtbarer Gemeinde und unsichtbarer Gemeinde. Als in Caesarea Jesus seine Jünger fragt, was sagen die Menschen, wer ich sei? Da sagen die, oh, Jesus, die Menschen haben ganz viele verschiedene Bilder von dir. Die einen sagen Prophet und guter Mensch und Elia und Johannes, auch ganz viel. Es gibt ja so viele Menschen, die sind ganz begeistert von Jesus. Und der ist ja ein ganz wichtiger, guter Mensch. Dann sagt Jesus zu Petrus, und ihr? Wer sagt ihr, dass ich bin? Und jetzt geht's in die Entscheidung. Und jetzt sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist das Bekenntnis, was ein Mensch zu Jesus haben muss. Guter Mensch reicht nicht. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann antwortet Jesus in Matthäus 16, Vers 18 ihm, und du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Nun gibt es hier das Missverständnis, als würde dieser Felsen, auf den die Gemeinde gebaut wird, der Petrus sein. Sprachlich wäre es möglich, das so zu verstehen. Aber biblisch, inhaltlich geht's gar nicht. Denn die Bibel bezeugt immer wieder, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Christus. Niemals kann Gemeinde auf einem Menschen aufbauen. Das Fundament kann immer nur Christus selbst sein. Und deshalb gehe ich hier mit eigentlich den meisten Auslegern auch im evangelischen Raum mit und sage, dieses auf diesem Felsen, damit bezieht sich Christus auf dieses Bekenntnis des Apostels Petrus. Auf diesem Felsen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diesem Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt kommt das, worauf es mir eigentlich ankommt. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Das bedeutet, die universale, unsichtbare Gemeinde hat eine absolute Bestandsgarantie. Der Feind wird Gemeinde Gottes auf dieser Welt niemals ausrotten können, auch durch alle Verfolgungen hindurch nicht. Gemeinde wird es immer geben, bis zu dem Tag, an dem Christus seine Gemeinde zu sich nimmt. Aber keine Ortsgemeinde hat solch eine absolute Bestandsgarantie. Wir lesen in Offenbarung 2, Vers 5, wie Christus an die Gemeinde in Ephesus schreibt, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Unsichtbare Gemeinde, Leib Christi, hat eine absolute Bestandsgarantie. Eine Ortsgemeinde nicht. Eine Ortsgemeinde steht immer unter dem Bußruf ihres Herrn. Und der Herr sagt seiner Gemeinde, tu Buße. Denk daran, wovon du gefallen bist. Lass dich korrigieren, lass dich zurechtbringen, lass dich wieder auf Kurs bringen. Und wo eine Gemeinde nicht mehr auf diesen Bußruf Jesu hört, da wird es sie irgendwann nicht mehr geben. Es wird sie vielleicht noch eine ganze Zeit geben mit äußerer Betriebsamkeit, mit Nächstenliebe, Humanismus, Freundlichkeit, Mildtätigkeit. Das kann alles noch laufen, mitunter Jahrhunderte. Aber wo eine Gemeinde nicht Buße tut, da wird es sie irgendwann nicht mehr geben. Und deshalb stehen wir auch als Ortsgemeinde immer vor dieser Frage, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Was ist deine Ansprache, dein Ruf an uns? Wo müssen wir uns korrigieren, damit wir auf Kurs bleiben? Und deshalb lasst uns unsere Verantwortung für unsere Ortsgemeinde, in die wir hineingestellt sind, ernst nehmen. Denn hier, in der Ortsgemeinde, wo jeder Einzelne lebt, da wird Gemeinde Gottes konkret aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit. Und das ist der Wille unseres Herrn, dass etwas sichtbar werde von der Einheit des Leibes Christi, von der Liebe des Christus, vom Erbarmen des Christus. Das soll sichtbar werden. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir herzlich, dass du das Haupt deiner Gemeinde bist, dass wir nicht kopflos durch diese Zeit rennen müssen, orientierungslos, sondern dass du als das Haupt uns Orientierung gibst, Richtung gibst, Steuerung gibst, dass du alles koordinierst und uns die Richtung weist. Herr, danke, ja, dass wir nicht kopflos leben müssen. Und wir bitten dich herzlich für deine Gemeinde weltweit, besonders deine Gemeinde in der Verfolgung, in der Drangsal. Ach Herr, segne, wirke, tröste, stärke, du jedes einzelne Glied, in den Gefängnissen, in den Lagern, in Not und Anfechtung. Wir bitten dich auch für die Geschwister aus unserer Gemeinde, die immer mehr aus der Sichtbarkeit in die Unsichtbarkeit hinausrutschen, weil sie gar nicht mehr kommen können und nur noch teilweise dann besucht werden können. Ach Herr, tröste, stärke, segne auch sie. Und lass uns sie doch immer wieder noch hineinnehmen in diese sichtbare Darstellung deiner Liebe und deiner Gemeinschaft, Herr. Und dann freuen wir uns auf den Tag, Herr, an dem du kommst und an dem wir bei dir sein dürfen. Und wir bitten dich auch ganz herzlich, dass doch ja, möglichst viele auch aus diesem Kreis, aus diesem Raum dabei sein mögen. Und wir nicht so viele haben, die zurückbleiben und sich dann fragen müssen, warum wir es eigentlich die ganze Zeit verpasst haben. Herr, dazu mach dein Wort lebendig und schenk das Einzelne, die noch nicht klar gemacht haben mit dir, dass sie diesen Schritt noch tun, in die Verbindlichkeit eines Lebens mit dir und in die Verbindlichkeit deiner Gemeinde vor Ort. Danke, Herr. Amen.